Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner hat seinen Karriere-Masters 1000-Titel, seine Sammlung, vervollständigt. Der zweite Mann überhaupt nach Novak Djokovic. Novak Djokovic hat allerdings 7 oder 8 Jahre länger gebraucht. Elina Svitolina hat 2018 zum letzten Mal in Rom gewonnen und jetzt 2026 wieder. Und Jack Draper und Andy Murray werden für die Rasensaison zusammenarbeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich möchte es nochmal sagen und ich glaube, ich sage es jedes Jahr und ich werde es auch dieses Jahr sagen und trotz der 12 Tage, die dieses Turnier jetzt dauert. Rom, das Masters, ist das Highlight der Saison. Es steckt jedes andere Turnier in den Schatten und in die Tasche und ich gebe auch zu, dass ich ein Grand Slam zum Beispiel mindestens unter dem Turnier in Rom ansiedle. Dieses Turnier ist für mich das Allergrößte.
Ich glaube, die sind ja auch dieser Überzeugung und suchen nach Wegen, um expandieren zu können, ja, und oder das fünfte Grand Slam draus zu machen. Mhm. Denn ich glaube, sie könnten das auch nochmal doppelt so viel verkaufen pro Tag, was sie da irgendwie an Leuten reinlassen. Und bin gespannt, wo wir da in 15, 20 Jahren stehen, weil die Bedeutung wird nicht nachlassen, denke ich.
Nee, die Bedeutung wird nicht nachlassen und es wird ja auch jetzt dann zum Beispiel ein neuer Center Court gebaut werden mit einem ausfahrbaren Dach. 12.500 Zuschauerinnen und Zuschauer sollen da Platz haben. Also es wird noch sehr viel ausgebaut. Der Pietrangeli hatte dieses Jahr wieder keine Zusatztribünen mehr. Allerdings ist ihm die Wichtigkeit ein bisschen genommen worden, weil es gibt jetzt diese BNP Paribas Arena, es gibt die Super Tennis Arena. Dieser zweitgrößte Court ist in dieses alte Leichtathletikstadion mit eingeführt worden oder eingefügt worden und das macht die ganze Sache einfach unglaublich groß inzwischen. Und ja, es sind 12 Tage und das, glaube ich, ist den Italienern bzw. den Veranstaltern ist das total recht, dass es 12 Tage sind. Früher war noch ein größerer Zauber, als es nur 7 Tage waren. Das wird nicht mehr zurückkommen, da bin ich mir sehr sicher. Und trotzdem strahlt dieses Turnier nach wie vor eine Magie aus, die meiner Meinung nach ihresgleichen sucht. Diese späten Spiele, diese Spiele auf dem Pietrangeli, wenn so langsam die Dämmerung reinkehrt, ich finde, Rom hat eine ganz, ganz eigene Magie nach wie vor.
Und es ist übrigens auch eine riesige Anlage. Also ich glaube, das kann man am Fernsehbild manchmal gar nicht einschätzen. Aber ich würde denken, dass es größer ist als Wimbledon, größer ist als die Australian Open. Ich glaube nicht größer als die US Open.
Ich hätte es jetzt mit dem French Open verglichen und da ist es dann definitiv größer, glaube ich.
Ja, und es ist einfach, also wirklich, da, das ist ja die alte Olympiaanlage oder Teil der alten Olympiaanlage in Rom und da passt unglaublich viel drauf. Also da, wo die Statuen stehen, die ja jeder kennt, bis hin zu den kleineren Courts, da läuft man schon eine Viertelstunde. Und wenn man vom Eingang überhaupt zu den Statuen kommt, braucht man nochmal 5 Minuten oder 8 Minuten. Also es ist wirklich einfach ein riesiges Ding, auf das potenziell mehr draufpassen könnte. Und sie haben ja einen sehr ambitionierten Präsidenten. Von daher, ich denke, bei denen muss man ernst nehmen, dass sie da wirklich einfach ein Riesending draus machen wollen. Und Sinner wird jetzt in den nächsten 5 Jahren nicht schwächer werden. Also da werden die Ressourcen reingehen.
Ja, und Sinner hat in diesem Jahr natürlich auch wieder mal abgeliefert und wir werden natürlich nachher auch noch über das Herrenturnier sprechen. Wir wollen gleich jetzt als erstes mit dem Frauenturnier anfangen und wir werden natürlich dann auch noch darüber sprechen, wer jetzt noch die French Open abgesagt hat und wer dann in der Rasensaison wieder zurückkehren wird und wen wir in der Rasensaison hoffentlich dann auch sehen werden, weil auch dort gibt es Verletzungsprobleme. Über die Herren müssen wir sowieso wirklich gleich noch ausführlich sprechen, weil da fällt uns so ein kleines bisschen momentan das Herrenfeld zusammen. Wir fangen allerdings an mit den Frauen und da hat Elina Svitolina ihren 5. Masters 1000-Titel gewonnen, ihr 20. Turnier insgesamt in ihrer Karriere. Sie ist erst 31 Jahre alt und trotzdem hat man das Gefühl, sie hat jetzt so ein bisschen was noch für ihr Lebenswerk hier erreicht. Diesen Titel hier in Rom. Sie hat im Finale, in einem fantastischen Finale, 6-4, 6-7, 6-2 Coco Gauff besiegt und vorher hat sie mit Iga Świątek und Elena Rybakina dann auch noch 2 andere Top-5-Spielerinnen besiegt. Sie hat in 10 Tagen 3 Top-5-Spielerinnen besiegt und sie hat jetzt in diesem Jahr eine unglaubliche Saison gekrönt mit diesem Titel. Und sie ist jetzt auf Platz 3 im Race. Und ja, sie hat noch nicht den Grand Slam gewonnen und trotzdem möchte ich sie jetzt wirklich mit in den engsten Favoritinnenkreis für die French Open ab nächster Woche mit reinnehmen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ganz kurz können wir ja mal zum Favoritinnenkreis sagen, was bei den Herren fehlt, ist bei den Damen natürlich da. 5, 6 Spielerinnen,
die
ja, also 5-6 wären die realistisch das Turnier gewinnen können. Und ich denke, Svitolina müssen wir darunter auch zählen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand Sabalenka schlagen kann. Alle anderen Spielerinnen kann ich mir vorstellen, dass sie sich schlagen kann. Ich glaube, dass sie hier am Leistungsmaximum dran war. Ich glaube, mehr ist nicht möglich. Es war auch ein bisschen Glück dabei, diese drei Spielerinnen nacheinander zu schlagen, dahingehend, dass sie unglaublich viele Breakbälle zugelassen hat. Ich habe es gerade mal nachgezählt, 53 Breakbälle in drei Matches. Damit gewinnt man normalerweise keine drei Matches hintereinander.
Insgesamt knapp 70, glaube ich, ne? über das ganze Turnier.
Also, selten gesehen. Damit gewinnt man es normalerweise nicht, spricht allerdings für ihre Nervenstärke. Wir können gleich noch über den Rest sprechen. Aber ich denke eben wirklich, sie ist am Maximum. Und wenn sie das Maximum jetzt transportieren kann nach Paris, ist auf jeden Fall viel drin. Und ich denke, es wird ein bisschen von der Auslosung abhängen, alles in Paris, wer da wie am Ende sich wird positionieren können. Ich gehe allerdings wirklich trotz der Sandplatzsaison aus, in der jetzt unterschiedliche Spielerinnen zu unterschiedlichen Graden dominieren können, denke ich, dass wir da die Spitze auch im Viertel- und Halbfinale sehen werden. Und da denke ich, sollte sie eigentlich drunter fallen, wenn sie jetzt keine besonders unschöne Auslosung bekommen.
Du hast es gesagt, die Breakbälle, die sie abwehren musste. Und ja, es war vielleicht hat sie ihre Gegnerin, die sie jetzt heute und in dieser Woche gehabt hat, genau zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Vielleicht hat sie auch davon profitiert, dass die Plätze sehr langsam waren, dadurch, dass das Wetter wirklich grauslich war in Rom in den letzten 10 Tagen. Gerade in den Matches gegen Świątek und gegen Coco Gauff, die beide über den hohen Topspin kommen wollten, hat sie sehr davon profitiert, dass diese Bälle nicht hoch abgesprungen sind. Aber da muss sich niemand für rechtfertigen am Ende, welche Bedingungen dort geherrscht haben. Alle müssen damit umgehen. Und ja, trotzdem glaube ich, dass sie hier ein kleines bisschen profitiert hat. Aber trotzdem, dieser Lauf mit Świątek, Rybakina und oder mit Rybakina, Świątek und Gauff hintereinander, der muss ihr erstmal nachgemacht werden, auch wenn wir bei den letzten beiden Australian Open Ausgaben beziehungsweise bei 2 Grand Slam Ausgaben einen ähnlichen Lauf von den Siegerinnen hatten.
Sind ja auch alles, glaube ich, 3 aktuelle Grand-Slam-Siegerinnen. Ne? Mhm. Also das dürfte jetzt auch nicht allzu häufig passieren, dass das jemandem in einem Turnier gelingt, dass das natürlich überhaupt einfach draw-technisch möglich ist. Und du hast die Bedingungen angesprochen. Sie hat in der Vergangenheit auch gut in Rom gespielt. Sie profitiert, glaube ich, bei dem Turnier absolut von ihrer Physis. Und der Unterschied zu den French Open wird sein, das wissen wir jetzt ja schon mit ziemlicher Sicherheit, dass die Damen kaum Abendmatches spielen werden, sondern dass ganz viel während des Tages gespielt wird. Gibt immer Regenausgaben oder ist immer möglich, dass es eine Regenausgabe gibt. Da sind die Bedingungen ein bisschen ähnlich zu hier, nicht ganz so schwer. Aber wenn es nur schon ein bisschen wärmer wird, dann entscheidet sich sehr viel über den Topspin in Paris. Und das glaube ich zum Beispiel, wenn wir das Match jetzt in derselben Form gegen Świątek sehen würden, dann vermutlich geht es an Świątek, weil das sind die Bedingungen einfach, da sagt Świątek vielen Dank zu. Muss jetzt aber natürlich nicht so kommen. Kann ja auch meinen, wir haben nicht den tollsten Frühling, vielleicht wird es eher eine kühle Ausgabe und dann hat sie ja alle Chancen eben außer gegen Sabalenka, da sehe ich noch nicht so den Weg, wie sie in das Matchup reinkommen.
Lass uns gerade nochmal über das Finale gegen Coco Gauff sprechen, weil es war am Ende ein Finale, wie wir es vorher erwartet hatten. Die beiden haben 2-mal in diesem Jahr gegeneinander gespielt. Beide Male hat Svitolina gewonnen. Vor allen Dingen das Dubai-Halbfinale, das ist noch in Erinnerung geblieben, weil über 3 Stunden. Die beiden haben dieses Mal 2 Stunden 49 Minuten gespielt und auch hier ist Svitolina, was du eben gesagt hast, über die Physis gekommen. Sie hat im dritten Satz hat sie mehr Kräfte gehabt. Man hatte das Gefühl, dass so ein kleines bisschen der Tank alle war bei Coco Gauff. Auch wenn die fitteste Spielerin wahrscheinlich ist und die größte Athletin ist, aber die hat ein unfassbares Programm hier abgeliefert. Darüber müssen wir auch gleich noch sprechen. Gerade dieser dritte Satz, wie Svitolina den dann an sich gezogen hat, während sie oder nachdem sie den zweiten Satz vielleicht sogar ein bisschen unglücklich verloren hat, nachdem sich da Coco Gauff reingegrindet hat, das war beeindruckend, wie sie dort hier am Ende das Spiel dann so an sich gerissen hat, dass sie das dann auch von nach hinten raus her, von den Kräften her, dominiert hat.
Spiegelung auch zum Halbfinale. Da ist ihr ja Ähnliches gelungen. Da musste man eigentlich erwarten, dass Świątek wegzieht. Und ich glaube, im Finale konnte man das in der Theorie auch erwarten. Wenn man guckt, wie Gauff in den letzten 2 Jahren auf Sand sich die wichtigen Titel geholt hat, dann war es exakt diese Art von: Ich ziehe dich dahin, wo du nicht sein willst, irgendwo tief im dritten Satz, wo du anfängst, Fehler zu machen und ich werde sie nicht machen. Und genau das hat Svitolina hier nicht getan. Ich muss sagen, im ganzen Turnier, auch im Finale, hat mir Svitolinas Vorhand wirklich gut gefallen. Ich denke, was ein Unterschied zu früher ist, dass sie in der Lage ist, mit der Vorhand wirklich die Linie entlang zu gehen. Und das ist halt einfach so ein Gamechanger, wenn man nicht cross gehen muss oder inside out gehen muss, sondern auch die Linie entlang, weil man damit dann halt verändern kann, wie so ein Punkt abläuft. Und man muss auch sagen, und ich finde, das hat man auch im Finale gesehen, sie ist mittlerweile eine ziemlich komplette Spielerin. Es gibt jetzt keine richtigen Schwächen. Sie ist jetzt nicht diejenige, die am härtesten auf der Tour schlägt. Sie holt allerdings viel aus dem raus, was in ihrem Spiel drin ist. Sie ist jetzt keine, die sich ständig am Netz findet. Aber davon ab hat sie ja wirklich ein ziemlich komplettes Spiel.
Sie hat gestern dieses Match gegen Coco Gauff gewonnen. Und über Gauff müssen wir auf jeden Fall sprechen, weil Gauff hatte hier eine unglaubliche Arbeit zu verrichten, um in dieses Finale zu kommen. Und sie hat in der dritten Runde gegen Solana Sierra mit Doppelbreak zurückgelegen im dritten Satz, hat das noch mit 6-4 im dritten gewonnen. Sie hatte gegen Iva Jovic Matchball gegen sich, gewinnt 5-7, 7-5, 6-2. Sie lag auch gegen Mira Andreeva im dritten Satz, Break zurück, gewinnt 4-6, 6-2, 6-4. Dann gewinnt sie gegen Sorana Kirstea, über die wir unbedingt gleich noch sprechen müssen. Und sie hatte einen Plan gegen Elina Svitolina. Sie wollte mit viel Topspin arbeiten. Sie wollte die hohen Topspins mit der Vorhand spielen, um dann Svitolina so ein bisschen von der Grundlinie zu drücken, um dann mit der Rückhand hinterher zu gehen. Das hat im ersten Satz noch geklappt, aber es wurde immer kühler dort im Foro Italico. Der Boden hat diesen Spin einfach nicht mehr angenommen. Sie musste anders reagieren und dann wurde es wirklich so ein bisschen so ein kleiner Shootout zwischen den beiden und sie hat das Match am Ende verloren. Sie hat hinterher dann auch gesagt, ich würde gerne mal wieder gegen Svitolina gewinnen, weil wie gesagt, drei Niederlagen hintereinander. Aus einer Niederlage etwas Positives zu ziehen, das ist immer relativ schwierig. Aber Gauff sollte nach diesen 10 Tagen sich dann doch auch denken, ich bin in einer Form, in der ich bei den French Open mithalten kann und bei einer guten Auslosung einen ähnlichen Run hinlegen kann wie letztes Jahr. Vielleicht nicht wieder der Titel wie dieses Jahr, aber sie war schon mal in deutlich schlechterer Form. Ich glaube, mit auch einem deutlich geringeren Selbstbewusstsein ausgestattet als jetzt gerade.
Ich würde sagen, von den Topspielerinnen ist sie die zweittalentierteste Sandplatzspielerin. Also Świątek in Topform ist natürlich jemand, den wir nur ein paar Mal in der Geschichte gesehen haben, aber danach kommt sie. Und ich meine, wenn wir jetzt drüber gucken, wo ich gerade sagte, ich sehe nicht so richtig, wie Svitolina an Sabalenka vorbeikommen könnte, sehe ich bei Gauff eigentlich niemanden, wo ich denke, das ist für sie aber unmöglich. Nicht mal mehr gegen Świątek. Das haben wir jetzt einfach zu häufig in den letzten Jahren gesehen. Und was sie halt wirklich mitbringt, ist diese Fähigkeit, die halt selten ist. Und da muss man auch immer noch mal kurz daran erinnern, wie jung sie ist, in diesen Matches drin zu bleiben, sich überhaupt in diese Matches reinzuarbeiten. Sie spielt selten das, was man einen Top-Tennis nennen kann, aber sie holt fast immer das Maximum aus diesen Partien raus. Und das ist so selten. Ich meine, wem gelingt das im Leben? Und wem gelingt das im Sport? Und ihr gelingt's. Und wir wissen, sie ist halt wirklich einfach. Ja, sie ist natürlich so klug und vernünftig und reflektiert, das wissen wir alle. Nur das überträgt sich jetzt bei den meisten auch nicht unbedingt in den Sport hinein. Also dann würden wir andere Leute an der Spitze im Tennis und vielen anderen Sportarten sehen. Und bei ihr ist es halt trotzdem so. Und sie ist natürlich unglaublich athletisch talentiert. Ohne wäre sie jetzt nicht in den Top Ten. Dafür ist es dann doch technisch nicht gut genug, abseits von der Rückhand. Aber was man auch sagen muss, wir reden nicht mehr über die Doppelfehler. Sie hat jetzt, glaube ich, seit Miami oder so kein Match mehr gehabt, wo sie mehr als 10% Doppelfehler geschlagen hat. Und das ist natürlich schon einfach ein Riesending für sie. Und sie wird jetzt in die French Open reingehen und sich sagen, okay, letztes Jahr habe ich auch ein unglückliches Finale in Rom verloren. Warum soll ich denn jetzt hier nicht bei den French Open um den Titel mitspielen?
Kleiner Widerspruch hier mit den Doppelfehlern, gerade im Finale, ich habe das Match kommentiert, gerade im Finale im ersten Satz, den hätte sie gewinnen können, diesen ersten Satz, weil sie dort wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und aus dem Nichts verschwand ihr erster Aufschlag, beziehungsweise hat sie 4 Doppelfehler im ersten Satz gehabt, am Ende waren 7 Doppelfehler, diese Aufschlagschwäche hat ihr den ersten Satz gekostet, aber trotzdem, ich stimme dir zu, insgesamt war diese Doppelfehlerschwäche, die schon mal deutlich frappierender war, nicht mehr so zu sehen, wie in diesem Jahr, gerade dann auch in diesen Matches wie gegen Solana Sierra oder Iva Jovic, wo sie dann sich wirklich durchgebissen hat. Und das ist nach wie vor meiner Meinung nach wirklich ihre allergrößte Stärke. Sie hat in Anführungsstrichen Defizite im spielerischen Bereich. Sie weiß, dass der Aufschlag nach wie vor noch nicht zu 100% so läuft, wie sie ihn gerne hätte. Und trotzdem beißt sie sich durch diese Matches durch, weil sie Wege und Mittel findet, um ihre Gegnerinnen dann wirklich niederzukämpfen. Und das muss häufig über den Kampf gehen bei ihr, aber sie schafft es. Und das hat meine komplette Bewunderung.
Ja, und ich meine, wir werden nachher natürlich beim Herrn auch über Zverev reden. Und nachher schimpft Zverev über den Court und was weiß ich und so. Und wir haben die beiden häufig miteinander verglichen. Das sind ähnliche AusnahmekönnerInnen, was das Körperliche, das Physische angeht, haben ähnliche Schwächen und Stärken im Spiel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich jemals, vielleicht erzählt sie sich's, aber sie lässt sich nicht nach außen anmerken, okay, das ist jetzt ein schlimmer Court, mein Gott, die Welt steht mir im Weg. Ich glaube, so denkt sie einfach nicht über die Welt. Und das ist natürlich überhaupt erstmal eine tolle Gabe, die überhaupt im Leben zu haben. Und ich meine, im Tennis ist es halt wirklich einfach, wer spielt denn wirklich Top-Tennis durch oder überhaupt ein ganzes Turnier durch? Das schaffen ja die allerwenigsten. Hat nicht mal Federer geschafft, auch wenn man jetzt im Nachhinein denkt, der hat jedes Match brillant gespielt, hat er natürlich auch nicht. Und bei ihr ist es so evident, dass sie es nicht tut und ihr gelingen vielleicht 5 wirklich herausragende Leistungen im Jahr, aber am Ende des Jahres wird sie wieder 50 Matches gewonnen haben und wahrscheinlich irgendwie noch 2 große Finals erreicht haben und es ist schon erstaunlich.
Goff hat im Halbfinale gegen Sorana Kirstea gewonnen. Und hätten wir nicht Elina Svitolina gehabt, dann wäre die Geschichte rund um Sorana Kirstea wahrscheinlich die Geschichte dieses Turniers geworden. Und so ist es schon eine Geschichte, die man mit Svitolina fast auf eine Stufe stellen kann. Sorana Kirstea hat hier fast das Unmögliche geschafft. Sie hat gegen Arina Sabalenka gewonnen. 2-6, 6-3, 7-5. Hat dann diesen Sieg vergoldet durch ihre Siege gegen Linda Noskova und dann auch gegen Jelena Ostapenko. Gegen Coco Gauff war der Tank vielleicht ein bisschen alle. 4-6, 3-6. Und Gauff hat eine wirklich herausragende Möglichkeit, in der Defensive zu agieren. Aber wie sie sich gegen Arina Sabalenka nicht von der Grundlinie hat wegdrücken lassen, wie sie offensiv auf alles draufgegangen ist, wie sie selber das Spiel in die Hand genommen hat. Das war atemberaubend gut anzugucken. Sie spielt ihre letzte Saison in diesem Jahr. Sie hat gesagt, nach dieser Saison ist ihr Rücktritt. Und sie spielt ihre wahrscheinlich beste Saison ihrer Karriere dieses Jahr und ist jetzt auf ihrem Höchststand, wo sie immer war, also beziehungsweise ihr Karrierehöchststand, 21 ist sie jetzt wieder in der Weltrangliste. Das ist einfach sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Leichtigkeit sie inzwischen spielt. Und diese, wie gesagt, wie sie Sabalenka das Match vom Schläger genommen hat, das war für mich die beeindruckendste Leistung dieser 10 Tage.
Ja, und das Interessante ist, wenn man sie jetzt mit den anderen 3 Halbfinalistinnen vergleicht, dann sieht man, bei ihr gibt es die, ich will nicht sagen die glattesten Matches, aber in einer gewissen Weise passiert am wenigsten. Sie hat im Vergleich zu anderen relativ wenige Breakbälle, sie lässt aber auch relativ wenige zu. Ich glaube, der Aufstieg diese Form, die sie in diesem Jahr halten kann, hängt auch damit zusammen, dass sie wirklich gut mittlerweile einfach aufschlägt. Sie hat einen Top-Aufschlag dafür, wo sie in der Weltrangliste steht, lässt wenig zu. Also ich meine, wir hatten über 50 Breakbälle hier bei Dings geredet. Ich meine, sie hat im ganzen Turnier knapp 20 zugelassen. Mhm. Das ist halt einfach ein riesiger Unterschied. Und sie ist natürlich nicht die Athletin wie die anderen. Und sie hat sich einem Stil verschrieben, eben diesem, ich gehe drauf und ich nutze meine Chancen, ich mache es ein bisschen struffmäßig und habe damit dann natürlich Erfolg. Und jetzt guckt man sich ihr Spiel an und denkt, warum sollte sie nicht zum Beispiel in Wimbledon auch mal ein Halbfinale erreichen? Also ich glaube, da könnte die Art von Tennis wirklich einfach sehr gut klappen. Da brauchst du nicht so viel Breaks, das gelingt ihr nicht so wie anderen. Du brauchst einen klaren Plan, den du durchziehst. Sie ist jetzt zumindest physisch nicht dahingehend eingeschränkt, dass sie total hinter den anderen unterwegs ist. Und da frage ich mich, ob da nochmal was für sie möglich ist.
Und wenn es nicht möglich ist, sie spielt, wie gesagt, die beste Saison ihrer Karriere jetzt und ist jetzt schon, wie gesagt, auch wieder auf Platz 21. Sie ist im Race to Riyadh, ist sie unter den Top 15, glaube ich jetzt. Ich muss gleich nochmal nachschauen. Das ist einfach beeindruckend. Sie könnte auch eine Farewell-Tour machen, aber sie macht sie nicht, weil sie im Moment wirklich enorm, enorm gutes Tennis spielt. Sie ist im Sie ist im Race, ist hier auf Platz 11 momentan. Also das ist wirklich beeindruckend. Und dieser Lauf, gerade mit dem Sieg gegen Aryna Sabalenka, wurde das absolut veredelt. Das war wirklich mit die Beeindruckung, also es war die beeindruckendste Leistung für mich. Svitolina gewinnt das Turnier, ist vielleicht, wie gesagt, noch eine kleine Stufe drüber. Aber das hier, das war überragend gespielt von ihr, gerade dieses Match gegen Sabalenka. Und das traut man nicht vielen Spielerinnen zu, dass die Sabalenka das Match vom Schläger nehmen.
Ja, und auch wenn man jetzt guckt, Goff und Svitolina haben sehr viele 50-50-Matches gespielt und auch Glück gehabt, die zu ziehen. Und Kistia hat hier ein Match gespielt, wo sie keine Chance hatte. Das war das Halbfinale gegen Goff. Und sie hat ein 50-50-Match gespielt. Davon war sie die klar bessere Spielerin gegen Maria Noskova und Ostapenko. Mhm. Das sind alles gute Sandplatzspielerinnen. Und gegen Sabalenka war sie eben diejenige, die selber das einigermaßen vernünftig beim Aufschlag hinbekommen hat. Und was dann, fand ich, in dem Match beeindruckend war, und das sieht man sehr selten gegen Sabalenka, sie hat es geschafft, Sabalenka beim ersten wie beim zweiten Aufschlag konstant von Anfang bis Ende unter Druck zu setzen. Und das passiert Sabalenka nicht. Das passiert Sabalenka vielleicht 3 bis 5 Mal im Jahr. Und habe ich in den letzten Jahren selten gesehen. Es kann vielleicht eine Goff schaffen, eine Świątek schaffen. Und hier hat es eine Kistea geschafft. Und das ist einfach etwas, was ich denke, man realistisch nicht auf dem Schirm haben kann, dass sie diesen Druck hochhalten kann über 2 Stunden und 13 Minuten und dabei trotzdem vergleichsweise wenige Fehler macht. Und damit hat sie dann wahrscheinlich auch das Optimum von dem erreicht, was bei ihr möglich ist. Ich glaube, spielerisch war auch vorher nicht mehr möglich und es ist halt einfach knapp an den Top 10 dran und sicherlich einer der größten Siege ihrer Karriere.
Sicherlich, sie war zum ersten Mal gegen eine Weltranglisten-Erste gewonnen. Also sie war vorher 0-8.
Naja, und vor allem gegen die Weltranglistenerste. Ne? Genau, also Sabalenka ist einer der besten Spielerinnen der letzten 10 Jahre.
Ja, absolut. Also Sorana Kistea mit einem fantastischen Lauf bis ins Halbfinale. Einen guten Lauf ins Halbfinale hat auch Iga Świątek hingelegt. Die hat allerdings dann wirklich überraschend gegen Elina Svitolina gewonnen. Aber die beiden Siege gegen Naomi Osaka gegen Jessica Pegula und zu einem kleinen Teil auch gegen Elisabetta Cucharetto, die sollten ihr großes Selbstvertrauen gegeben haben. Ja, der Sieg gegen Katie McNally, der war noch ein bisschen hingestolpert und da brauchte sie einen dritten Satz. Und trotzdem habe ich das Gefühl, und vielleicht hat Iga Świątek auch das Gefühl, und vielleicht wird ihr das auch vom Umfeld jetzt gesagt, sie hat sich Richtung French Open jetzt in richtig gute Form gespielt. Und das ist ein Turnier, was wir letztes Jahr bei den Sandplatzturnieren von ihr nicht gesehen haben. Ja, es war nur das Halbfinale, und trotzdem, ich finde, sie gehört jetzt wieder zu den ganz, ganz gefährlichen Spielerinnen in Paris.
Ja, sogar zu den Mitfavoritinnen. Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Und gerade in den von dir angesprochenen Matches gegen Osaka und gegen Pegula ist das aufgeblitzt, womit sie halt zwischendrin absolut dominant war. Diese Physis, die Vorhand, den Court unglaublich breit machen, vom Return her dominieren, Aufschlag nicht so ein großer Faktor, weil halt auch der Court hier nicht so schnell ist. Und ich glaube, sie hätte natürlich hier auch noch so den letzten bestehenden aktuellen Dämon wegräumen können, wenn sie eben das Match gegen Svitolina gewonnen hätte, weil sie dazu tendiert, in den letzten 2 Jahren diese engen Matches zu verlieren gegen große Spielerinnen. Und das ist Svitolina im Moment. Aber was sie hier ja wirklich wieder entdeckt hatte, waren diese Blitzsiege. Und die waren ja eigentlich alles, worauf sie ihre Dominanz gebaut hatte. Weil das natürlich auch eine Aura mit sich gebracht hat, ein Signal gesendet hat. Und das war so dieses, ich werde einfach nie auch nur eine Minute nachlassen. Und das, denke ich, wird ihr bei dem French Open das ein oder andere Mal gelingen, weil die Bedingungen dort für sie ziemlich ideal sein werden. Und ich denke, sie wird als 4-malige Siegerin dort halt auch die Slots bekommen, die sie haben will. Das ist der späte Nachmittag, wenn es relativ warm ist, aber vielleicht nicht mehr heiß, wenn der Ball super hoch abspringt an vielen Tagen. Und da wird sie exakt das machen können, was sie will. Und sie ist im Vergleich zu früher schlagbar bei den French Open. Und sie hat auch noch nicht bewiesen, dass sie so ein großes Match jetzt gewinnen kann, wo sie unter Druck gesetzt wird. Und das möchte ich erstmal sehen, dass ihr das dann gegen, weiß ich, Goff und Sabalenka und im Moment eben auch gegen Svitolina gelingt. Es kann aber sein, dass sie die gar nicht spielen muss. Oder es kann aber sein, dass sie die idealen Bedingungen bekommt und dann die Spielerinnen halt auch alt aussehen lässt. Und die Tür hat sich wieder geöffnet. Die schien vor 2-3 Monaten nicht in der Form für sie zugänglich. Und jetzt ist es wieder da.
Ich habe mal nachgeguckt, das Wetter für die erste Woche. Es ist noch weit entfernt. Und ja, ich weiß, Wettervorhersage. Aber die erste Woche sieht nicht so schlecht aus. Das Swiatek-Wetter wäre im Moment erstmal da mit 25, 26 Grad und Sonne. Wie gesagt, ich weiß, dass man so lange nicht vorausschauen sollte und kann. Iga Swiatek hier also mit dem Halbfinaleinzug. Wir können noch über ein paar andere Spielerinnen sprechen, die in dieser Woche oder in diesen letzten 2 Wochen dann für Aufsehen gesorgt haben, beziehungsweise die in irgendeiner Weise vielleicht dann auch Richtung French Open zu beachten sein sollten. Eine Spielerin, die zu beachten sein sollte, ist Arina Sabalenka, um mir diese etwas stolpernde Überleitung noch halbwegs gelingen zu lassen. Die hat hier, wie gesagt, gegen Sorana Kirstea verloren. Wir machen uns trotzdem keine Sorgen um sie.
Nein, sie ist im Moment schlagbar. Ich habe auch das Gefühl, ein ganz klein bisschen ist die Luft zurzeit raus. Sie ist allerdings im Moment noch die beste Spielerin auf der Welt und sie ist im Moment wahrscheinlich auch an der Spitze die kompletteste Spielerin. Und ich vermute, um sie bei den French Open zu schlagen, wird es entweder einen absoluten Sahnetag von Swiatek brauchen oder aber die Art von Match, die sie hier verloren hat, wo es dann eben wirklich eng werden wird, wo jemand sie wirklich über die Linie wird drücken müssen, um das Match zu gewinnen. Und das ist im Bereich des Möglichen, dass das jemand schafft. Und vielleicht spielen ihr dann die Bedingungen auch nicht so in die Karten. Allerdings sehe ich sie generell jetzt in weder einer strukturellen Krise noch in einer großen Ergebniskrise, sondern Sand ist im Vergleich zu den anderen beiden Belegen wahrscheinlich ihr schwächster Belag. Sie ist aber immer noch die Nummer 1 und wird jetzt wahrscheinlich hoffen, dass sie eine Auslosung bekommt, wo sie mal sich 2-3 Runden so ein bisschen ins Turnier spielen kann und vielleicht nicht gleich jemand hat irgendwie direkt zum Anfang, der ihr so Probleme bereitet, wie jetzt eben hier der Fall gewesen ist. Aber generell mache ich mir um sie keine Sorgen und für mich ist sie in dieser Gruppe von 5-6 Spielerinnen drin, denen ich den Titel zutraue, wo ich einfach nicht überrascht wäre, wenn einer von denen den holt.
Sorgen mache ich mir persönlich, also nicht persönlich, sondern spielerischer Natur mache ich mir um Jasmin Paolini. Die hat hier gegen Léolé Jean-Jean in der ersten Runde 6-7, 6-2, 6-4 gewonnen. War ein tolles Duell, volle Hütte dort auf dem Campo Centrale. Zweite Runde hat sie dann gegen Elise Mertens verloren. 6-4, 6-7, 3-6. Also auch das war ein tolles Match. Elise Mertens hat super gespielt, hat dann gegen Mira Andreeva keine Chance mehr gehabt. Trotzdem gut gespielt. Aber Jasmin Paolini ist momentan meiner Meinung nach nicht in der Form, um die großen Spielerinnen dort herauszufordern.
Na, also spannend wird jetzt natürlich, was passiert. Stand ihr die Titelverteidigung irgendwie mental im Weg oder nicht? Das werden wir jetzt schon sehr schnell sehen. Dann, was im Moment schon auffällt, sie spielt zurzeit relativ viele lange Matches. Ihr gelingen kaum einfache Siege. Und das war schon ein Teil dessen, was sie nach oben geführt hat, dass sie relativ viele Matches drin hatte, die halt in 80 Minuten durch waren, weil sie halt mit ihrer Vorhand so dominieren konnte. Das gelingt im Moment nicht. Sie wirkt auf mich wirklich passiver im Spiel, aber auch in der Einstellung. Und dann war ganz spannend, hatte ich noch ein Podcast-Interview mit, wie heißt unser italienischer Journalistenfreund?
Ubaldo Scannagatta.
Ja, genau. Und der kennt ja nichts, der redet immer aus dem Nähkästchen und er meint, da gibt es durchaus viel Streit im Moment im Lager Paolini. Alle sind unzufrieden mit Sara Errani, weil die so bossy auftritt und die Befehle da nur hinbellt. Und Paolini braucht wohl eher so ein bisschen, ist wohl eher ein zartes Gemüt, das es wohl eher braucht, wenn man ein bisschen netter oder ruhiger mit dir umgeht, wie es wohl bei Folan der Fall war. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr all das auch Gerüchteküche ist, aber ich glaube, er ist nah dran. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Errani eher die Köchin in der Küche ist, um da noch Referenz auf ihre Dopingprobleme zu nehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für Paolini alles ein bisschen viel geworden ist über das letzte Jahr. Die wirkt auf mich wirklich wie ein eher sanftes Gemüt, das auch manchmal, glaube ich, in Ruhe gelassen werden will.
Ja, solange Errani nicht das Pasta-Kochen übernimmt, ist ja alles in Ordnung. Aber es ist, also die Probleme sind sichtbar bei Jasmin Paolini und wie gesagt, Ubaldo Scannagatta kann auch relativ viel erzählen, wenn er taglang ist, aber vielleicht ist er ja ein ganz kleines bisschen mit barer Münze zu nehmen. Also, Jasmine Paolini hier in der dritten Runde ausgeschieden. Wer eine alte Freundin ist dieses Podcasts und hier wieder zurückgekommen ist und ein richtig gutes Turnier gespielt hat, ist Karolina Pliskova. Ist ins Achtelfinale gekommen. Sie war über ein Jahr raus, hat dann hier gegen Jessica Buzas-Manero gewonnen, dann gegen Jacqueline Christian zwei wirklich anstrengende Siege. Dann hat sie Laura Siegemund mit 6-1, 6-4 aus dem Programm genommen und Jelena Rybakina mit 0-6, 2-6 unterlegen. Aber es ist schön trotzdem zu sehen, dass Karolina Pliskova wieder zurück ist. Sie wird nichts mit der Entscheidung bei den French Open zu tun haben und trotzdem ist es schön, sie wiederzusehen.
Ja, und du hast ja gesagt, sie war lange raus. Ihre Schwester ist, glaube ich, kann man sagen, ist zurückgetreten. Ne? Ich glaube nicht, dass wir die nochmal zurücksehen werden. Ne? Christina Pliskova? Nee, glaube ich eben auch nicht. Karolina Pliskova, die ja eher ein trockenes Wesen hat, jetzt sich, glaube ich, also auch nicht nervlich daran aufreibt, dass sie nicht mehr die Nummer eins ist und das, glaube ich, auch einfach hinnehmen kann, dass sie so aus einer anderen Zeit in gewisser Weise ist und ja trotzdem hier eigentlich ihr zweites gutes Turnier des Jahres gespielt hat. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine, die schielt auch nochmal Richtung Wimbledon. Auf Wimbledon werden viele schielen, weil eben da haben wir nicht so richtig eine Dominatorin auf der Damenseite. Und da werden sie alle, glaube ich, hoffen, gerade die etwas Älteren, ach, vielleicht öffnet sich da was für mich, vielleicht kann ich hier was für mich nutzen.
Hättest du noch eine Spielerin, über die wir sprechen können?
Ja, Rybakina können wir, glaube ich, erwähnen.
Ne? Ja, Rybakina, die sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Ich übersehe sie tatsächlich in diesem Fall, weil ich glaube, dass sie nicht bei den French Open in irgendeiner Weise zu den Favoritinnen, zu den Top-Favoritinnen gehören wird. Sie hat hier gegen Alexandra Jala gewonnen, gegen Maria Sakkari, das waren zwei souveräne Siege, auch gegen Karolina Pliskova, hat dann dieses Dreisatzmatch gegen Elina Svitolina gewonnen. Ich glaube, wenn wir warme Temperaturen über 14 Tage haben werden, dann glaube ich, dass sie eine Chance haben wird. Ansonsten glaube ich, gehört sie nicht zu den Top-3-Favoritinnen, meiner Meinung nach jedenfalls.
Ja, sie hat natürlich ein paar glanzvolle Momente in der Vergangenheit gehabt. Sie hat doch immer Serena Williams da geschlagen, als sie noch ziemlich jung war. Aber sie ist jetzt auch keine, die bisher ins Halbfinale gekommen ist, die ganz großen Erfahrungen bei den French Open hat. Sie ist da jetzt ein paar Mal verletzt gewesen. Letztes Jahr hat sie gegen Swiatek verloren, die ja damals wirklich weit von der Topform entfernt war. Und ich glaube auch, dass sie schlagbar ist. Was sie allerdings in diesem Jahr mitbringt, ist natürlich ein sehr hohes Grundniveau. Und wir haben auch gesagt, Sandplatzsaison heißt für sie quasi das Paar halten und gucken, dass sie vernünftige Resultate hat. Dann auf dem Rasen gehört sie absolut zu den Favoritinnen auf den Wimbledon-Titel. Und wenn sie da, weiß ich jetzt, French Open Viertelfinale, Wimbledon Halbfinale oder Finale, dann wird sie mit ziemlicher Sicherheit die Nummer 1 übernehmen später im Jahr. Und ich glaube, das ist im Moment das Ziel. Und es geht vermutlich darum, nicht zu sehr die Form zu verlieren auf dem Sand, damit vielleicht auch das Selbstbewusstsein nicht angeknackst wird und dann einfach wieder mit Beginn der Rasensaison einfach Tempo aufnehmen und gucken, dass sie da wieder die absolute Weltspitze bildet.
Das wird interessant zu beobachten sein, wie es mit Elena Rybakina bei den French Open aussehen wird. Hier schon mal der Programmhinweis. Donnerstag wird die Auslosung stattfinden und Donnerstagabend werden wir die Vorschau auf die French Open aufnehmen. Dann habt ihr sie allerspätestens am Freitagmorgen in euren Podcatchern und wir werden dann so täglich wie möglich einen Podcast bringen. Nicht immer mit Philipp, aber wie gesagt, die zweite Woche ist relativ safe komplett mit Philipp dabei. Und deswegen in der ersten Woche werden wir uns andere Mittel und Wege suchen, um dort Podcasts zu liefern. Das war es jetzt erstmal zu den Frauen. Wir können jetzt allerdings darüber sprechen, dass es im Moment eine große Diskussion gibt rund um die Preisgelder bei den Grand Slam Turnieren. Und die Spielerinnen und Spieler gehen jetzt so langsam ein bisschen auf die Barrikaden. Wir haben ja häufig darüber schon gesprochen, dass es die Spielergewerkschaft PTBA gab. Da gibt es aber jetzt so nicht wirklich Fortschritte in den letzten 6 Monaten, glaube ich, so seitdem Novak Djokovic dann seinen Rückzug bekannt gegeben hat, so richtig hat diese Bewegung keinerlei Fortschritte mehr erzielt.
Naja, es
läuft noch die Klage, ja.
Genau, und da, glaube ich, will sich einfach keiner äußern. Die Australian Open haben sich auf Seiten der PTBA geschlagen und ich glaube, jetzt kann sich das noch 1, 2, 3, 4, 5 oder weiß der Geier wie viele Jahre ziehen und ich glaube, so lange wird nichts Radikales da passieren.
Genau. Jedenfalls, der große Beschwerdegrund der Spielerinnen und Spieler war, dass die Grand-Slam-Turniere zu wenig aus ihren Einnahmen, die sie während dieser 2 bzw. 3 Wochen generieren, an die Spielerinnen und Spieler weitergeben. Es werden Vergleiche hergezogen, dass die NBA zum Beispiel 50% aller Einnahmen an die Spieler weitergibt. Es werden Vergleiche herangezogen mit den anderen Sportligen etc. Und bei den Spielern und Spielerinnen der ATP und WTA Tour sind es nur ungefähr 19% bei den French Open. Die French Open haben sich damit gebrüstet, dass sie in diesem Jahr dann wieder 10% mehr an die Profis ausgeben, dass vor allen Dingen dann auch in der ersten Runde sehr viel Geld zu verdienen ist, gerade für die Spieler, die jenseits der Top 50 sind. Und es wurde zwischendurch schon mal so leise angedeutet, ja, es könnte sein, dass wir boykottieren werden. Coco Gauff war da relativ weit vorne mit ihrer Aussage, auch Arina Sabalenka hat das gesagt. Jannik Sinner hat hinterher gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich boykottieren werde, aber es geht hier um Gerechtigkeit und ich möchte nicht nur für die Topspieler diese Gerechtigkeit herstellen, sondern auch für die anderen Spieler. Es ist eine relativ volatile Debatte, die wir im Moment dort erleben. Ich weiß noch nicht, was die nächsten Schritte sind. Vielleicht ist das alles im Moment noch heiße Luft. Aber so ein bisschen begehren die Profis, die Top-Profis auf und sie haben die größte Stimme. Deswegen, dass ein Spieler aus den Top 80 sich meldet oder so, das werden wir nicht erleben. Die großen Spieler müssen ran.
Ich glaube, sie haben gute Argumente und nicht so gute Argumente. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz zuerst an das nicht so gute Argument. Ich denke, der Vergleich zu den amerikanischen Profiligen hinkt halt, weil die Tennisspieler und Tennisspielerinnen nicht Angestellte sind. Mhm. Das ist einfach in den amerikanischen Ligen so. Es gibt dort Kollektivverträge, wie wir sie auch einfach aus normalen ArbeitnehmerInnenberufen hier in Europa kennen. Und das lässt sich natürlich gewerkschaftlich einfach verhandeln. Während die Tennisprofis sind de facto Selbstständige, die für sich, die für sich selber einzeln einstehen müssen und die immer wieder nach Wegen suchen, um sich zu organisieren. Und die auch wissen, dass es am Ende wahrscheinlich der einzige Weg sein wird, um wirklich das rauszuholen, was sie wollen. Nur gucken wir jetzt auf die Geschichte. Es gibt den ganz berühmten Wimbledon-Boykott, darüber hinaus aber jetzt nicht so viele Boykottbewegungen, wo wirklich alle an einem Strang gezogen haben. Und ich glaube, die Interessen sind natürlich auch viel zu unterschiedlich zwischen Spitze, Mittelbau und dann allem, was irgendwie nach den Top 80 kommt. Und sie werden, glaube ich, nie alle gemeinsam arbeiten. Was man jetzt natürlich sagen kann, es war vielleicht ein gelungener PR-Coup, so laut jetzt zu sein, dass sie zumindest Wimbledon und die US Open unter Druck setzen, da wirklich höher zu gehen. Und es steht ja immer diese Zahl jetzt von, sie wollen 22% quasi des Umsatzes haben. Mhm. Wo kommt die Zahl her? Das ist, was bei den Masters-Turnieren eigentlich ausgezahlt wird. Und die French Open, relativ bekannt als jetzt eher knauserig und auch aufs eigene Verbandswesen ausgerichtet, dass die da jetzt nicht die progressivsten sind, ist auch nicht überraschend. Es wäre jetzt allerdings auch nicht überraschend, wenn Wimbledon und die US Open nachziehen. Und wir, glaube ich, können alle nur immer sagen, holt euch das Maximum raus, was ihr in Jobsituationen rausholen könnt. Ich glaube allerdings, die Situation ist so kompliziert, dass da jetzt keine riesigen Sprünge drin sind, weil am Ende nicht alle zusammenziehen werden. Dafür ist der Sport ja auch einfach zu sehr darauf ausgerichtet, alle gegen alle, statt alle mit allen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt zumindest dazu führt, dass Wimbledon oder aber die US Open ordentlich nochmal drauflegen und dann die anderen Turniere zumindest ein bisschen unter Druck geraten.
Ich glaube auch, dass es so kommen wird. Gerade die US Open werden da, glaube ich, wirklich nach vorne gehen. Ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt weitergehen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann während der French Open laufen wird. Freitag ist der Media Day. Ich werde leider erst relativ spät am Freitag dann da sein. Deswegen hoffe ich, dass die anderen Kollegen das dann fragen. Das wird allerdings sicherlich passieren. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Aber wie gesagt, Coco Gauff hat sich da schon relativ präsent gezeigt und da bin ich gespannt, ob das in irgendeiner Weise jetzt weitergedreht wird vor den French Open beziehungsweise auch vor Wimbledon. Das wollten wir euch allerdings nicht vorenthalten. Also, Elina Svitolina hat den Titel in Rom gewonnen. Es gibt Stress rund um die Preisgelder, die ausgeschütteten. Und es geht, wie gesagt, es geht nicht nur darum, dass die Topspieler mehr Geld kriegen, sondern vor allen Dingen dann auch die Spieler, die ein bisschen weiter hinten stehen. Wir sprechen jetzt gleich über die Herren. Und da hat Jannik Sinner etwas geschafft, was auch Novak Djokovic geschafft hat. Allerdings niemals Rafael Nadal, niemals Roger Federer. Und das vor allen Dingen nicht mit 24 Jahren. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Jannik Sinner hat jetzt 34 Matches hintereinander auf Masters 1000-Ebene gewonnen. Er hat seit dem Turnier in Paris letztes Jahr, also dem Masters 1000-Turnier in Paris, alle Masters 1000-Turniere gewonnen. Er hat jetzt seine Titelsammlung bei den Masters 1000-Turnieren komplettiert mit 24 Jahren, was Novak Djokovic erst deutlich, deutlich später gelungen ist. Roger Federer hat nie alle 9 Turniere gewonnen. Rafael Nadal hat nie alle 9 Turniere gewonnen. Da sieht man mal, wie fast einzigartig diese Leistung ist. Er hat im Finale in Rom gegen Casper Ruud mit 6:4 und 6:4 gewonnen. Und man möchte fast sagen, das Einzige, was ihn momentan so richtig aus dem Konzept bringen kann, ist entweder sein Körper oder Daniil Medvedev.
Ja, und die Art von physischem Tennis, die ihm Medvedev hier aufgezwungen hat. Und vielleicht kann ihn auch ein Djokovic auf ähnliche Art und Weise aus dem Konzept bringen, wie es ein Medvedev geschafft hat. Allerdings glaube ich, können wir jetzt schon mal festhalten, er ist im Moment auf historischem Wege, zumindest für diese Saison unterwegs. Er ist der glasklare Favorit bei den French Open. Wahrscheinlich so klar, wie es Rafael Nadal gewesen ist, was sich jetzt natürlich irgendwie, ja, bitte?
Rafael Nadal hatte nie in seinem Leben die niedrigen Wettquoten vor French Open, wie jetzt Jannik Sinner. Gut, er hatte auch Konkurrenz mit Federer und Djokovic und Murray und so weiter, aber trotzdem, er hatte nie diese niedrigen Wettquoten wie jetzt Jannik Sinner vor dem
Turnier. Ja, ich meine, wer würde auch gegen ihn wetten? Klar, es kann irgendwo sein, dass er, weiß ich, einmal in 35 Grad spielen muss und sich da durchquält und ihn irgendwer in dem fünften Satz zwingt oder so. Nur das, was ihn ja fast einzigartig macht, er hat keine schlechten Matchups. Alcaraz macht ihm Schwierigkeiten, aber ich glaube, da ist nichts Fundamentales drin, was ihn jetzt irgendwie in Unruhe versetzt, sondern Alcaraz ist einfach ein unglaublich guter Spieler. Sonst ist in der Spitze niemand drin. Es gibt auch aus der zweiten, dritten, vierten Reihe jetzt nicht den Archetypus an Spieler, der ihn irgendwie richtig in Bedrängnis bringt. Es ist auch nicht so, dass er am Druck scheitert. Ich meine, wer das jetzt die Sandplatzsaison durchgezogen hat, seitdem Alcaraz nicht dabei ist, gewinnt er trotzdem jedes Turnier. Er gewinnt in Rom als erster italienischer Spieler seit 50 Jahren. Er, das ist ja jetzt schon ausgebreitet worden. Er holt sich eben als jüngster Spieler diese 9 Masters-Titel. Alles Sachen, an denen so viele in der Geschichte gescheitert wären oder sich so viel schwerer getan hätten. Und all die klassischen Hürden, über die jemand im Tennis stolpert, er stolpert einfach nicht über sie. Und deswegen ist er natürlich völlig zu Recht der so klare Favorit. Und im Moment scheint er wirklich nur von Alcaraz zu stoppen.
Ja, es scheint im Moment so zu sein, dass er nur von Alcaraz gestoppt werden kann. Es ist eine Dominanz, die seinesgleichen sucht. Und auch Casper Ruud hatte im Finale nicht wirklich eine Chance. Casper Ruud hat momentan vielleicht ein kleines bisschen einen anderen Spielstil als die anderen, die deutlich flatter spielen, deutlich flacher spielen als Casper Ruud und der eher über die Vorhand kommt als vielleicht die größere Konkurrenz von Sinner über die Rückhand. Aber auch gegen ihn hatte er keine Probleme. Er hatte nur ein einziges Mal Probleme und das war im Halbfinale gegen Daniil Medvedev, wo er im zweiten Satz körperliche Probleme hatte. Und ich glaube nach wie vor, weil wir das jetzt ein, zwei Mal gesehen haben bei ihm, dass er etwas dass er was Körperliches hat, was er uns noch nicht erzählt hat, wo er dann auch immer in jedem Interview hinterher das kleinredet und nicht in irgendeiner Weise etwas preisgibt. Aber wenn es das wirklich das Einzige sein soll, wir haben es bei den Australian Open gegen Elliot Spezieri gesehen, wir haben es jetzt gegen Daniil Medvedev gesehen, wenn das das Einzige sein soll, dann gnade den anderen Spielern Gott. Und ich hab nachgeguckt, wer hatte denn nochmal so dominante Saisons? Und da fällt einem natürlich die Saison 2005 von Roger Federer ein. Und der hatte 4 Niederlagen damals in der Saison. 81-4 hat gegen Safin verloren, gegen Richard Gasquet, gegen Nalbandian und gegen Nadal in der Saison. Aber der hatte, da kam gerade Nadal auf und er hatte Probleme auf dem Sand. Sinner hat momentan erstens keine Konkurrenz und zweitens keine Probleme auf irgendeinem Belag. Auch wenn vielleicht der Sand der schwächste Belag ist von den drei noch.
Ja, und zu den von dir angesprochenen körperlichen Problemen. Ich meine, was er sich jetzt natürlich sagen kann, ist, eigentlich muss er in den nächsten 3 Monaten nur 2 Turniere spielen. Die French Open, ich glaube, er könnte auch nach Wimbledon ohne Vorbereitung kommen. Und dann kann er sich eine Pause nehmen. Ich glaube nicht, dass er in Kanada spielen wird. Heißt, dann müsste er zu Cincinnati wieder am Start sein. Mhm. Und das war jetzt der anstrengendste Stretch, den es im Tennis gibt. Diese Monate, wo einfach so viele große Turniere hintereinander sind. Jetzt hat er eben nur noch die beiden Grand Slams. Das heißt, selbst wenn er jetzt angeschlagen ist, wird er sich sagen können, das manage ich jetzt einfach bis in den Sommer hinein und da kann ich mir dann 2 Wochen Pause nehmen und einfach mal gucken, was los ist. Und wir können uns die Szenarien ausmalen, wie er zu schlagen ist, weil wir eben gesehen haben, wie er in Bedrängnis geraten kann, vor allem in Australien. Nur im Moment scheint es halt so eine große Hürde zu sein, ihn wirklich zu besiegen. Es ist ein Szenario, was, da können wir einfach gleich nochmal machen, ähnlich schwer zu vorzustellen ist, wie es schwer war, wie man Nadal am Ende wirklich bei den French Open schlagen konnte. Weil natürlich das Best-of-Five-Format kann ein Nachteil für Sinner sein, weil er eben nicht so erfahren und noch nicht so gut in diesen langen Matches ist. Aber es heißt am Ende eben auch, dass jemand 3 Sätze gegen ihn gewinnen muss und nicht 2 Sätze. Und wem würde man denn jetzt wirklich zutrauen, ihm 3 Sätze abzunehmen?
Ja, momentan fällt es einem schwer und letztes Jahr hatte er gegen Carlos Alcaraz 3 Matchbälle bei dem
French Open. Also jetzt, wenn man es mal sagen würde, okay, Ruud ist halt einfach ein Konditionsmonster. Von dem wissen wir, der kann auch 6 Stunden spielen auf dem Niveau. Dann könnte man sagen, okay, schlechter Tag für Sinner oder die Bedingungen sind echt nicht ideal. Ruud ist einfach ein Tier, das einfach jeden Satz bis 7-6 gehen kann und dann nach 5 Stunden hat er halt Sinner niedergerungen, oder wenn man eben Ruud mit Zverev kombinieren würde, wenn man Ruud den Körper von Zverev gibt, na dann ist es vielleicht drin. Aber so sind sie halt im Vergleich zu ihm dann doch irgendwie alle relativ normalsterblich.
Jannik Sinner wird als einer der größten Favoriten der letzten 25 Jahre in ein Grand-Slam-Turnier reingehen. Carlos Alcaraz wird keine Blitzheilung mehr haben, er hat schon abgesagt, er wird nicht dabei sein. Es wird sehr, sehr schwierig, also es ist sehr schwierig, sich das vorzustellen. Ich mache mir momentan ein kleines bisschen Sorgen um das Herrentennis, gebe ich offen zu. Weil Carlos Alcaraz, bei dem wissen wir nicht, wie lange die Handgelenksverletzung andauert. Jack Draper, Arthur Fies haben große Verletzungsprobleme. Holger Rune, wir werden gleich noch drüber sprechen, hat jetzt auch nochmal nach hinten gesagt. Der war vorher wahrscheinlich auch schon nicht so der Gegner. Alexander Zverev hat sich jetzt dann auch nochmal mit Rückenproblemen in Hamburg abgemeldet und hat die Rückenprobleme durch das ganze Jahr eigentlich schon getragen, auch wenn er wirklich sehr, sehr konstant insgesamt gespielt hat. Er ist wahrscheinlich dann der Spieler, der Co-Favorit oder der Co-Favorit aufs Finale sein wird bei den French Open. Aber die Diskrepanz momentan zwischen dem, was Jannik Sinner zu leisten imstande ist und was die anderen zu leisten imstande sind, die macht mir tatsächlich momentan ein bisschen Sorgen.
Ja, in Paris kann man sagen, gibt es 2 Turniere. Es gibt das Turnier Sinner, was im oberen Teil stattfinden wird und da mal gucken, wer da reingelost wird. Und dann gibt es das Turnier Zverev. Das ist definitiv offener. Und das wird wahrscheinlich für die Unterhaltung sorgen müssen. Also sagen wir, Djokovic und Ruud landen auch noch da drin. Ich würde sagen, Djokovic, Ruud, Zverev, das ist die nächste Gruppe hinter Sinner. Wenn die alle in einer Hälfte landen, ja, dann kann es unterhaltsam werden.
Medvedev noch, sage ich.
Ja, ist wahrscheinlich möglich, dass alle unten landen. Ne?
Zum Beispiel, also, ja, klar. Ja, ja,
das braucht es fast. Weil wen will man jetzt Sinner wirklich zum Fraß vorwerfen? Dann doch jetzt ehrlicherweise lieber die Ben Sheltons und Taylor Fritzes dieser Welt, die sowieso verlieren. Und alle anderen, die irgendwie realistisch eine Chance haben, nach unten, um zu gucken, ob da nicht ein spektakuläres Turnier entstehen kann. Weil sonst wären es die Sinner-Festspiele.
Also, Jannik Sinner hat dieses Turnier gewonnen und er hat es gegen Kasper Rüth gewonnen und der hat hier mal wieder ein richtig, richtig gutes Turnier hingelegt und ich möchte das in keiner Weise kleinreden, vielleicht hat er auch ein ganz kleines bisschen Glück gehabt dadurch, dass Lorenzo Musetti verletzt war, der hat dann die French Open abgesagt, das müssen wir auch gleich noch besprechen, er hat dann gegen Karen Khachanov in 3 Sätzen gewonnen, wobei das wirklich ein ganz stranges Match war, dann hat er gegen einen vor die Wand laufenden Luciano Daderi gewonnen mit 6-1, 6-1 und war am Ende dann im Finale, er hat auch gegen Jerzy Leczka gewonnen, er hatte nicht die ganz, ganz großen Gegner aus dem Weg zu räumen und trotzdem war das jetzt so eine 10 Tage, wo man gedacht hat, da haben wir zum Teil wieder den alten Kasper Rüth gesehen.
Ja, ich meine, der war zweimal im Finale der French Open. Das genau. Ist wahrscheinlich jetzt von den reinen Sandplatzspielern, also wirklich, wo man jetzt sagt, da ist der bestbelagte Sand, ist er wahrscheinlich im Moment der beste von diesen Spielern, weil die anderen, die oben in der Weltspitze sind, die können das eigentlich auf fast allen belegen. Und ich würde sagen, das war jetzt mal ein Vorhandturnier für Rüth. Der hat hier die Bedingungen gehabt, wo er fast alles über die Vorhand regeln konnte. Und die Rückhand ist nicht ganz so gruselig wie früher, aber ist eigentlich auch nur gedacht zum Reinschubsen oder mit Glück die Linie entlang schubsen. Nur wenn er es über die Vorhand nehmen kann, dann kann er seinen Aufschlag beschützen und er hat einen sehr guten ersten Aufschlag, aber der zweite kann halt auch wackelig sein. Hier hat er die Zeit, um sich dann richtig zu stellen und über die Vorhand zu dominieren. Und in reinen Vorhand-gegen-Vorhand-Duellen kann ihm wahrscheinlich im Moment außer Sinner und Alcaraz niemand das Wasser reichen. Da ist er einfach besser als alle anderen. Und wenn er die Bedingungen bekommt, entweder wirklich den super hohen Topspin in Paris oder so ein bisschen nasse, langsamere Bedingungen, das ist er unglaublich schwer zu schlagen. Und auch die Jahre jetzt, wo er nicht mehr im Finale war, okay, letztes Mal war er verletzt, ist er früher ausgeschieden, aber in den Jahren davor war er jeweils knapp dran, hat große Matches schon in Paris gewonnen, hat eigentlich alle dort schon geschlagen. Also ich denke, der ist eben in dieser Favoritengruppe mit drin, aber der wird jetzt auch nicht eben schon im, auf weiß ich, Achtel- oder Viertelfinale auf Sinner treffen wollen, weil dann ist Schluss.
Er wird nicht unter den Top 16 gesetzt sein. Das ist halt sein großes, großes Problem. Und deswegen könnte er, wenn ich es jetzt gerade richtig sehe, es ist Musetti fällt raus, es fällt Alcaraz raus. Er dürfte an 16 gesetzt sein, damit, oder unter den Top 16 gesetzt werden, damit entgeht er auf jeden Fall schon mal dritte Runde, Jannik Sinner. Und das wäre ja für ihn ein absoluter Worst Case gewesen, zum Beispiel. Es wäre ja, allerdings auch für alle auch anderen, es wäre für alle anderen hohen Gesetzten ein Worst Case gewesen, ihn in der dritten Runde zu haben.
Heißt aber auch, er wird jetzt auf einen von denen im Achtelfinale treffen. Und ich glaube, außer Sinner will ihn da aber auch niemand sehen. Also Mittelwochenende gegen einen der anderen Top 4, uiuiuiui. Also die werden das alle nicht mögen.
Die an 3 bis 6 gesetzten Spieler in Paris, die in Paris an zwischen 3 und 6 gesetzt sind, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Taylor Fritz haben in Madrid und Rom zusammen ein einziges Match gewonnen. Auch keine so richtig tolle Nachricht für das Turnier.
Nee, und ich meine, dem Einzigen, dem man natürlich zutraut, trotzdem was zu reißen, ist Djokovic. Also ich meine, niemand in der Tennisgeschichte hat so viel Erfahrung exakt so eine Situation für sich zu nutzen. Und der braucht aber, glaube ich, die Auslosung 3 Runden, um sich irgendwie ins Turnier reinzuquälen. Und dann hat er eine große Performance in sich drin. Da wird er hoffen, dass er die erst im Finale gegen Sinner bringen muss. Und dann wird er sich sagen, ich habe einen Australian Open geschlagen, kein Problem, den schlage ich auch hier. Aber ich kann mir nicht vorstellen,
Lass uns jetzt über Djokovic sprechen, wo du ihn gerade erwähnt hast. Hat gegen Dino Prismic in 3 Sätzen gewonnen. Das war ein schönes zweites Turnier, was die Prismic hat in 3 Sätzen gewonnen. 2-6, 6-2, 6-4. Es war das erste Duell von Djokovic, der ab Mitte des zweiten Satzes körperliche Probleme hatte. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich habe ihn aus der Favoritenrechnung für die French Open komplett rausgenommen. Er ist für mich kein Faktor mehr, wenn er im zweiten Satz eines Turniers in Rom körperliche Probleme bekommt.
Ja, ich glaube, man muss halt für ihn 2 Arten von Turnieren aufmachen. Das eine wird hinten überhaupt reinzukommen in die weiten Runden, weiß ich, Halbfinale oder Finale. wenn er da ist, ist er halt wirklich der Fuchs unter den Tennisspielern. Also dann traue ich ihm auch zu, wirklich fast jedem, vielleicht sogar allen hier einen Bein zu stellen. Nur es wird spannend, ob er da hinkommen kann. Und es ist die Frage, ob er nicht selber schon schielt Richtung Wimbledon und sich sagt, ach Gott, warum auch immer, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ich gucke, dass ich dieses Jahr in Wimbledon nochmal den Titel hole. Meine ist halt irgendwie außerhalb allem, worüber man sonst redet. Ich meine, wer kommt schon nach 2 Monaten zurück und vielleicht geht der erste Runde French Open raus, aber ist ja auch irgendwie schwer vorstellbar.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich habe ihn aus der Diskussion, wer kann die French Open gewinnen, komplett raus, weil ich glaube dann auch, dass er einfach zu wenig gespielt hat in den letzten Monaten.
Ich würde sagen, wir warten mal die Auslosung ab. Landet der im Viertel von Taylor Fritz,
ja,
dann ist einiges drin.
Aber dann könnte jemand, ich weiß nicht, von den Argentiniern dabei sein, Thomas Martin Echeverri zum Beispiel, solider Sandplatzspieler, 2. Runde, könnte für ihn dann Schluss sein oder 3. Runde. Es ist, wie gesagt, ich
noch
möchte 4-mal
schlafen,
sagen,
dann weißt du Bescheid.
So, dann lassen wir das. Dann lassen wir die Diskussion jetzt hier erstmal. So.
Aber kann man sagen, Dino Prismic hat er schon gut gemacht. Also,
das hat er gut gemacht.
Der hat dieses tolle Match damals gegen Djokovic gehabt.
Bei den Australian Open.
Der war ehrlicherweise immer ein ziemliches Leichtgewicht. Also der wurde immer mit Djokovic verglichen. Aber Djokovic ist ja schon ein Schmalhans, aber ein Schmalhans, der halt sehr viel drauf hat. Und das habe ich jetzt bei Prismic ehrlicherweise nicht so ganz gesehen. Da muss man sagen, der hat sich toll über die Challenger-Tour zurückgespielt. Und hat in diesem Jahr ein paar große Matches gewonnen. Und ich finde, wenn man das mit dem Match gegen Djokovic vergleicht, wo er auf der Vorhand damals von Australian Open überhaupt kaum Gas geben konnte, hat er hier jetzt wirklich einiges gezeigt. Und ich sehe in ihm jetzt keinen künftigen Top-10-Spieler, aber vielleicht ist er schon einer, der sich irgendwie in den Top 50 festsetzen kann und der ja natürlich hier eine Sternstunde dann bekommen hat.
Lass uns über einen Spieler sprechen, der sich in den Top 20 festgesetzt hat und jetzt die Nummer 16 der Weltrangliste ist und unter den Top 16 gesetzten sein wird bei den French Open. Und da lasse ich dir erstmal die Bühne, weil Luciano Dadri hat dieses Halbfinale erreicht, hat im Halbfinale dann, vor dem Halbfinale ist er mit fetter Sonnenbrille auf den Court gekommen, hat dann sein Einlaufkind vergessen, das musste er dann zurückholen, beziehungsweise musste er nochmal zurück, er hat dann von Casper Ruud 1-6, 1-6 auf den Deckel bekommen. Er hat Alexander Zverev besiegt mit 1-6, 7-6 und 6-0, nachdem er 4 Matchbälle abgewehrt hat, über das eine Match müssen wir gleich noch sprechen, hat dann gegen Rafael Roda nachts um 2, Viertel nach 2, 7-6, 5-7, 6-0 gewonnen und stand dann im Halbfinale, hat gegen Casper Ruud auf den Deckel bekommen. Wie siehst du seine Leistung bei Luciano Dadri? Weil zu ihm habe ich wirklich, wirklich eine explizite Meinung.
Naja, kommen wir ein bisschen vor wie der unsouveräne kleine Bruder von Sonego, jetzt in seiner Ausstrahlung, seinem Wesen und seinem Auftreten. Es ist, denke ich, beeindruckend, was er rausholt. Das sind eher limitierten Möglichkeiten. Der hat halt echt schon ordentlich Wumms im Spiel. Der kommt über die Solidität. Der hat, muss man sagen, fand ich beeindruckend gegen Roda und gegen Zverev, wie er die dritten Sätze jeweils 6-0 gewonnen hat, weil er halt das Tempo gehen konnte, weil er da tiefe Schläge gesetzt hat. Er hat einen gewissen Nervfaktor. Das meinte ich eben auch gerade mit dem etwas unsouveräneren kleinen Bruder von eigentlich dem eher coolen Sonego. Aber solche Leute brauchst du ja auch im Tennis.
Ja, da habe ich überhaupt nichts, habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn einer so ein ganz kleines bisschen extrovertierter ist oder so. Ich glaube nur, und da ist meine Diskussion momentan auf tönernen Füßen natürlich, aber mein Argument auf tönernen Füßen gebaut. Ich glaube nicht, dass er ein Spiel hat, was Top 20 würdig ist. Er hat eine gute Vorhand. Viel mehr kommt dann nicht, meiner Meinung nach. Er hat einen okayen Aufschlag. Die Rückhand ist okay. Er ist meiner Meinung nach, und vielleicht muss man es dann positiv so formulieren, vielleicht kommt die Ära der Sandplatz-Grinder wieder zurück, weil er ist ein Spieler, der am liebsten auf dem Sandplatz spielt. Er hat sich seine Top-20-Position, hat er sich letztes Jahr über die 250er-Turniere erarbeitet und dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, das will ich gar nicht. Aber ich glaube eher, dass dieses Halbfinale ein ganz kleines Zufallsprodukt war aufgrund der Bedingungen, die für ihn gespielt haben. Und wir sprechen gleich noch über die Ausrede von Alexander Zverev im Achtelfinale. Aber dass er nachts um 2 Uhr dann Rafael Roda niederkämpft, der 18 Jahre alt ist und der zum ersten Mal auf dieser Tour ist, das kann ich eher nachvollziehen, als würde er ihn um 18.30 Uhr oder so noch Niederring. Ich glaube, er war in diesem Fall ein Spieler, der unglaublich davon profitiert hat, dass die Bedingungen in seine Richtung gegangen sind.
Ja, also ich glaube, den Schlag, den man unterschätzt, ist eben dieser erste Aufschlag. Wir hatten darüber bei den Australian Open gesprochen, da war er ja überraschend ins Achtelfinale gekommen und hatte wirklich teils sehr gute Werte hinter dem ersten Aufschlag gehabt. Jetzt gegen Zverev hat er da zum Beispiel auch 80% der Punkte geholt. Und das sieht natürlich nicht so spektakulär aus, aber wir wissen, das ist am Ende die Grundlage, um Tennismatches zu gewinnen. Wenn man so viele Punkte hinter einem ersten Aufschlag gewinnt, dann verliert man wenig. Ich glaube, er ist davon ab jemand, der sich die Punkte unglaublich hart erarbeiten muss, der auch ganz schön schnell rausrutschen kann. Wir haben das im Halbfinale gesehen, wir haben aber auch die ersten anderthalb Sätze gegen Zverev gesehen. Da hat er einfach unglaublich viele, auch eher einfache Fehler gemacht. Weiß ich, Vorhände, die einen Meter lang waren, Vorhände, die einen Meter in die Seiten rein waren. Und das ist eben, glaube ich, der Teil, der wirklich ja jetzt nicht für einen Top-20-Spieler spricht. Und ich glaube, der hat einfach im Moment auch eine unglaublich gute Karrierephase. Und ich sehe nicht diesen super Sprung, den er noch in sich hat. Und daher denke ich, das wird sein Turnier des Lebens bleiben. Außer er hat jetzt bei den French Open auch eine fantastische Auslosung, holt da auch noch ein Halbfinale. Ist nicht unmöglich, aber ich glaube, der hat sein Maximum erreicht.
So, und jetzt müssen wir einmal gerade über das Achtelfinale gegen Alexander Zverev sprechen. Und ich habe das kommentiert, das Match, deswegen behaupte ich dann, dass ich mir darüber auch ein Urteil erlauben darf. Alexander Zverev hat dieses Match 6-1, 6-7, 0-6 verloren. Der Tiebreak des zweiten Satzes ging 12-10 an Dardery. Es wurde auf dem zweitgrößten Platz gespielt in dieser BNP Paribas Arena. Vorher hieß es, dass Luciano Dardery sich explizit diesen Platz gewünscht hatte. Alexander Zverev hat vorher zweimal auf dem Campo Centrale gespielt und dann auf diesem zweiten Platz. Er hat hinterher furchtbar geschimpft. Er hat gesagt, hier, der Platz war der schlechteste, den ich in meiner Jugend hatte. Er ist ja gerne einer, der sehr, sehr übertreibt. Und das ist meiner Meinung nach zu Recht als Ausrede herangezogen worden. Aber ich möchte hier sagen, nach dem Match möchte ich sagen, es gibt zwei Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, das Match hätte er nie und nimmer verlieren dürfen. Nie und nimmer. Und die zweite Wahrheit ist, der Platz war an dem Tag eine Katastrophe. Er hat im dritten Satz, oder auch Ende des zweiten Satzes, 5 oder 6 katastrophale Platzfehler auf seiner Seite gehabt. Das ist trotzdem keine Ausrede. Ich möchte nur sagen, dass der Platz wirklich, wirklich schlecht war an dem Tag.
Ich glaube, das Problem von Zverev ist, dass er sich seine eigenen Geschichten glaubt. Und es ist doch völlig egal, wie dieser Platz war. Wenn ich mir erzähle, dass es der schlimmste Platz der Welt ist und auch noch eine Tendenz dazu habe, mir diese Geschichten zu glauben, ja klar, dann glaube ich mir die. So wie er sich halt irgendwie nach dem Australian Open Finale vor anderthalb Jahren erzählt hat, naja, Sinner war für mich nicht zu schlagen. Klar kann er sich das denken und vielleicht kann er es auch mal irgendwie erzählen, aber erzählt es was halt permanent. Und er glaubt sich diese Geschichten. So wirkt er auf mich. Und glaube nicht, dass man so weder an großer Nuanciertheit im Leben dazu gewinnt, noch wirklich dann durch solche Situationen richtig durchkommt. Und natürlich sollte er das Match gewinnen, ist ja keine Frage. Auch wie er das entscheidende Break da schon im zweiten Satz abgibt, das kann er ja ganz souverän durchservieren. Und er hat wahrscheinlich
das Match aufgeschlagen. Ja. Mhm.
Genau, und wahrscheinlich war jetzt einfach die schon zu viele Matches in dieser Saison gespielt und irgendwann musste der Knackpunkt kommen und er wird ihm lieber hier gekommen sein, wobei ich davon ausgehe, im Best of Five hätte das Match auf jeden Fall noch gezogen gegen Dardery. Aber das andere ist so immanent in ihm drin, diese Geschichtchen, die er sich und anderen erzählt, da glaube ich, kommt er nicht mehr raus. Und deswegen will er irgendwann
Grand Slam zu gewinnen. Da wird er auch nicht rauskommen. Das ist, wie gesagt, das kennen wir jetzt ja wirklich seit 12 Jahren jetzt schon fast. Seit 12 Jahren, genau. Wir kennen diese Geschichte auf jeden Fall seit 10 Jahren und das ist ja das, was dann auch wieder, welche Ausrede hat er jetzt? Und das war in diesem Fall eine Ausrede. Wenn er einfach gesagt hätte nach dieser Niederlage, ja, hätte ich nie und nimmer verlieren dürfen, das Match, das hätte ich gewinnen müssen. Ich fühle mich im Moment nicht so gut, sage Hamburg ab. So ein kleines bisschen, wie nennen es die Amerikaner, solche Niederlagen auch zu ownen, zu sagen, okay, war nicht gut, hätte ich gewinnen müssen. Das geht ihm sehr häufig noch ab und da müssen wir jetzt gar nicht in die Tiefenanalyse gehen. Er ist jetzt im Achtelfinale ausgeschieden. Er hat trotzdem eine sehr, sehr konstante Saison abgeliefert. Aber ich, wie gesagt, ich habe das Match kommentiert und es war wirklich brutal Ende des zweiten, Anfang des dritten Satzes. Das wollte ich nur dazu sagen.
Ja, ohne, ich meine, diese Spannweite ist
in irgendeiner Weise verteidigen zu wollen oder so.
Nee, aber ich meine, nach Madrid hat er uns erzählt, dass er in die zweite Gruppe hinter Sinner gehört, ja, zusammen mit Alcaraz.
Na klar.
Er gehört nicht mit einem dreifachen Grand-Slam-Sieger aus den letzten 12 Monaten in eine Gruppe. Und genauso ist das halt nicht der schlechteste Platz auf der aller Zeiten. Und ich glaube, es ist für ihn sehr schwer, diese Nuancen in der Mitte auszuhalten und einfach zu sagen, ja, da ist so Gott zum Leben dazu, meine Güte. Ne? Und ist nicht jedem gegeben, aber ich habe gehört, man kann dran arbeiten. Vielleicht findet er Wege, dran zu arbeiten.
Ja, es steht zu bezweifeln, dass er an dieser Geschichte arbeiten will. Es ist halt in alle Richtungen immer das Allergrößte und das ist mitunter tatsächlich relativ anstrengend. Luciano Dalri hat aber das Halbfinale erreicht und das andere Halbfinale hat Daniil Medvedev bestritten und über den dürfen wir jetzt tatsächlich auch nochmal sprechen, weil unser kleiner Sandplatzallergiker hat mal wieder gezeigt, dass er auf Sand richtig, richtig gut Tennis spielen kann. Er hat lange gebraucht, um sein Erstrundenmatch überhaupt zu bestreiten, weil Thomas Mahatsch hat ihm einen Walkover gegeben. Dann gegen Pablo Llamas Ruiz hat er in 3 Sätzen gewonnen. Da hat es Anlaufschwierigkeiten gegeben. Dann gegen Thiago Agustin Tirante 6-3, 6-2. Es gibt ein sehr, sehr lustiges Video, wie die beiden sich im Gang vorbereitet haben auf dieses Match. Medvedev steht im Hintergrund und Agustin Tirante macht so diese Nadal-Bewegung vor jedem Match und Medvedev guckt ihn nur so ein bisschen altväterlich an, hat dann 6-3, 6-2 gewonnen. Dann gewinnt er gegen Martin Lanalusa ein ganz enges Match mit 7-5 im dritten Satz und hat dann gegen Jannik Sinner ein fantastisches Match abgeliefert. Er hat im ersten Satz ist er komplett an die Wand gespielt worden von Sinner und im zweiten Satz ist er auf alles draufgegangen, was sich ihm bot. Er hat unglaublich viele Stops gespielt. Wenn er in der Defensive war, hat er überragende Defensive gespielt und sein Aufschlag hat funktioniert. Sinner wurde vielleicht auch so ein kleines bisschen vom Regen gerettet, auch wenn er Break im dritten Satz führte. Trotzdem fand ich, dass Medvedev da an diesem Abend sehr, sehr gut dabei war. Er hat es nicht mehr geschafft, dieses Break zu holen, so zurückzuholen gegen Sinner. Aber er hat so ein kleines bisschen eine Rezeptur gefunden, wie er Sinner gefährlich werden kann. Und das ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass er gefährlich geworden ist dieses Jahr gegenüber Sinner.
Ja, und er hat Alcaraz geschlagen, muss man auch nochmal sagen. Ja, ich denke, wenn man den Vergleich zu Zverev aufmacht, ich denke, was sich da über die Karriere gezeigt hat und auch im Moment zeigt, holen wir auch mal das alte amerikanische Konzept von Ceiling und Floor raus. Der Floor von Zverev ist natürlich über die Karriere und generell viel höher. Also der bringt konstanter die Leistungen und von dem weiß man, was man bekommt. Bei Medvedev ist die Spannbreite wesentlich höher. Zwischen läuft gar nichts, wie letztes und vorletztes Jahr, aber kann auch wirklich alle All-Time-Greats, die dieser Sport gesehen hat, schlagen. Und das aber bei weitem nicht so konstant. Und trotzdem findet er immer wieder Mittel, ich glaube auch, weil er bereit ist, immer wieder Neues zu probieren und wirklich einfach mal alle Register zu ziehen und mal ganz anders zu spielen und mal auch sich komplett auf die Nase zu legen. Und dadurch holt er in den großen Matches mehr raus, auch wenn er jetzt natürlich nicht die Konstanz hat von Zverev oder von anderen Größen, die dieser Sport gesehen hat. Aber er sorgt natürlich schon dafür, dass hier noch so ein bisschen Fahrt drin ist. Also hätte er sich hier auch noch 2 und 4 abbügeln lassen auf dem Siegeslauf und Sinner, dann wäre es ja wirklich langweilig geworden. Mhm. Und das wäre jetzt natürlich schon ein Match, wenn es bei den French Open dazu käme, dass die beiden aufeinandertreffen und dann ist das ein Abendmatch und dann sind es nur 12 Grad und dann sind wir bei 3 Stunden 50. Ja, da möchte ich nicht Sinner sein, weil dann kann er verlieren.
Mhm. Wie gesagt, ich glaube, dass Medvedev hier, also wenn man aus Niederlagen etwas Gutes ziehen kann, und das ist nicht immer ganz leicht für Menschen aus etwas Schlechtem, was ihnen passiert ist, das Gute zu ziehen. Aber wenn Medvedev aus dieser Partie etwas gelernt hat, dann, dass er in diesem Jahr vielleicht am nächsten dran war, von allen gegen Sinner zu gewinnen.
Ja, außer jetzt die beiden Niederlagen, die Sinner eben hatte.
Ja.
Aber seitdem Sinner dieses gefühlt nochmal neue Level erreicht hat, vor 2,5 Monaten auf jeden Fall.
Ja. Daniil Medvedev, also ein unglaublich interessanter Spieler Richtung French Open. Lass uns über die beiden Youngster aus Spanien sprechen, weil beim letzten Mal, als in Miami Martin Lanaluce so gewaltig gespielt hat, wurde uns hinterher vorgeworfen, wir haben nicht über Lanaluce gesprochen. Das wollen wir jetzt machen. Martin Lanaluce und Rafael Rodar haben hier wieder überragendes Tennis gespielt. Rafael Rodar hat hier das Viertelfinale erreicht und ich glaube nach wie vor, dass er so ein bisschen Opfer der Bedingungen geworden ist gegen Luciano Dadri, hat vorher gegen Lerner Tien gewonnen, gegen Matteo Arnaldi, gegen Nuno Borges, das sind alles versierte.
War auch das Match, was unterbrochen wurde, glaube ich, ne? Wegen der Rauchentwicklung aus dem Fußballstadion, oder?
Genau, das gegen Dadri.
Ja, genau.
Ja. Und Martin Lanaluce hat hier gegen Daniil Medvedev war er ganz kurz vor der Sensation, hat vorher Hamad Medjedovic, Mattia Bellucci und Marin Cilic besiegt, auch das jetzt nicht unbedingt die allergrößten Gegner und trotzdem in dem Alter, auf der Karriereentwicklungsstufe, auf der die beiden sind, sind das beides gewaltige Ergebnisse. Und Lanaluce und Rodar vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr, imponieren jetzt schon und werden in den nächsten Jahren für uns sehr, sehr häufiger Gesprächsstoff werden. Da bin ich mir ziemlich sicher inzwischen.
Ja, Rodar wird Top-10-Spieler werden. Viel weiter muss man dann einfach gucken, wie es läuft. Aber es ist einfach extrem beeindruckend, was der macht. Lanaluce, total schräge Saison. Eben diese beiden Viertelfinals. Auf Challenger-Ebene läuft nichts. Also gerade im Vergleich eben zu diesen beiden Viertelfinals kann dafür sprechen, dass er mal eine sehr große Spannbreite an Resultaten haben wird und unter Umständen eher so ein Saisonarbeiter ist. Scheint mir im Moment auch echt noch ganz schön abhängig zu sein von Aufschlag und Vorhand. Und hat hier aber dann wirklich einiges an großen Siegen schon in dieser Saison gesammelt. Mein Bauchgefühl sagt, dass das ist der Typ irgendwie, der 5 große Turniere im Jahr spielt und am Ende dann eher Davidovic Fokina ist als jetzt, weiß ich, der nächste Nadal oder so. Aber das Potenzial deutet er auf jeden Fall an.
Er hat meiner Meinung nach auch Potenzial. Bei ihm sind Aufschlag und Vorhand meiner Meinung nach wirklich beeindruckend jetzt schon, gerade der Aufschlag. Davidovic Fokina ist finde ich, ein guter Vergleich, auch wenn er noch ein bisschen größer ist und vielleicht noch ein bisschen andere Hebel hat und vielleicht noch über einen anderen Spielstil kommen wird als Davidovic Fokina. Wenn er die gleiche, vielleicht wird es auch nur an Roberto Bautista gut, was die Karriere angeht. Und dann, glaube ich, kann er auch schon sehr zufrieden sein.
Ja gut, dann geht er auch mit 20 Millionen nach Hause, ne? Also, passt schon.
Bei der Entwicklung wahrscheinlich mit 40 Millionen. Ja, auf jeden Fall, die beiden haben hier wirklich beeindruckt in diesem Turnier. Wir haben Andrei Rublev würde ich gerne noch.
Und dann Musetti sollten wir gleich noch erwähnen.
Ja. Über Musetti wollte ich dann halt wegen der Verletzung noch sprechen. Andrei Rublev hat hier das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen Jannik Sinner verloren, aber er hat sich hier durchgekämpft und das auf eine positive Art und Weise. Fernando Vicente war diese Woche nicht mit dabei, nur Marat Safin war dabei. Er sitzt schon ein bisschen Buddha-gleich dort in der Box bei Andrei Rublev. Rublev hat gegen Kecmanovic gewonnen, gegen Alejandro Davidovic Fokina und gegen Nikolaus Basilashvili. Das war ein ganz wildes Match. Basilashvili hat in den ersten anderthalb Sätze alles getroffen. Und dann hat Rublev aber die Geduld bewiesen und ist dann durchgegangen durch dieses Match. Hat gegen Sinner keine Chance gehabt. Aber für ihn sollte das wirklich ein richtig gutes Turnier gewesen sein.
Und er hat Sinner einen Break abgenommen. Also vor dem Halbfinale das einzige Break, was Sinner zugelassen hat. Und trotzdem wirkt er so aus der Zeit gefallen, wenn er dann auf die Sinners dieser Welt oder auch Rodas oder so trifft. Der hatte mit, als er ein Top-10-Spieler war, was noch nicht lange her ist, hatte der mit die beste Vorhand, die es überhaupt auf der Tour gab. Und jetzt guckt man sich das an und es wirkt er wie so eine 80% Vorhand. Also es ist schon abgefahren irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass der nochmal zurückfindet in die Top 10. Ich glaube, dafür reicht es nicht mehr. Aber er sollte sich schon noch ein paar Jährchen da irgendwo zwischen 15 und 25 halten. Und wahrscheinlich wird Sand auch erstmal noch sein bester Belag bleiben. Ich glaube, dass die Konkurrenz nicht so groß. Und wenn er Glück hat, haut er irgendwo noch das Grand Slam-Halbfinale raus, was ihm fehlt.
Lorenzo Musetti ist ausgeschieden hier in der dritten Runde oder im Achtelfinale gegen Casper Ruud 3-6-1-6. Und da hat man sich schon gefragt, boah, was war denn da jetzt los, weil die Leistung von Ruud war nicht unbedingt überragend. Aber Lorenzo Musetti hat hinterher gesagt, dass es Probleme gibt, gerade im Oberschenkel, und dass er deswegen jetzt Hamburg in dieser Woche absagen muss und dann auch die French Open absagen muss. Die Sandplatzsaison stand für ihn unter keinem guten Stern. Er hat hier in der ersten Runde gegen Giovanni Pecci Perica und auch gegen Francisco Cerúndolo noch gutes Tennis gespielt und trotzdem hat er gesagt, ja, ich habe quasi auf einem Bein gespielt. Dem French Open entgeht ein Spieler, der locker Halbfinalpotenzial gehabt hätte. Und für die Herrentour geht es weiter und für Lorenzo Musetti ist das eine ganz, ganz bittere Aufgabe, weil French Open, da rechnet er sich ja am meisten aus.
Ja, also wenn man jetzt uns vor einem Dreivierteljahr gesagt hätte oder vor einem halben Jahr gesagt hätte, okay, Alcaraz kann die Sandplatzsaison 2026 nach Monte Carlo nicht spielen, was passiert, hätte man vermutlich gedacht, naja, Musetti ist der Nächste. Der kann die Rolle einnehmen, wenn er immer auf der anderen Seite von Sinner landet, weil er das Potenzial hat, um Top-3-Spieler auf Sand zu sein. Vielleicht war er letztes Jahr, ja, wahrscheinlich war er Top-3-Spieler auf Sand. Und hier die Verletzung lese ich jetzt als Rectus Femoris Riss. Das dürfte dann ja eher ein langer Muskel sein, weil er wahrscheinlich irgendwie über Hinterteil und Oberschenkel geht. Also das ist wahrscheinlich nicht schön, wenn man sich das reißt. Und die Saison ist ja sowieso so ein bisschen Pechmarie-mäßig gelaufen. Er ist am Anfang, hat er einen okayen Start gehabt, dann war er verletzt, dann ist er wiedergekommen, dann ist er wieder verletzt. Und das ist für ihn natürlich extrem ärgerlich. Er war nah dran, er war ein Kandidat, um sich, glaube ich, auf die drei vorzuarbeiten, weil er endlich auch auf Hartplätzen eine gewisse Konstanz gefunden hat und auf Rasen natürlich auch das Potenzial hat, weit zu kommen. Und dann ist so gefühlt gar nichts passiert. Und das ist für ihn eben besonders bitter, weil Alcaraz nicht dabei ist.
Das ist ein gerade Oberschenkelmuskel. Als einziger Anteil dieses Muskelkomplexes verläuft er über zwei Gelenke. Er streckt das Knie und beugt gleichzeitig die Hüfte. Allein vom Lesen her habe ich Schmerzen im Bein und habe eine Ahnung, warum er die French Open nicht wird spielen können. Also.
Ja. Also ist, und jetzt kommt eben Wimbledon, wahrscheinlich sein zweitbester, also sicherlich sein zweitbester Plan. Er ist nicht der Hartplatzspieler. Mhm. Gucken, ob er da antreten kann. Weil sonst geht es aber ganz fix Richtung, weiß ich, eher hintere Hälfte der Top Ten oder vielleicht sogar raus.
Ja. Jack Draper hat auch die French Open abgesagt und wer jetzt auch die French Open abgesagt hat, das fand ich allerdings keine Überraschung, ist Holger Rune. Der hat sich letztes Jahr Anfang Oktober die Achillessehne gerissen in Stockholm. Die normale Heilungszeit einer Achillessehne, und das haben wir jetzt bei NBA-Spielern gesehen, das haben wir bei MLB-Spielern auch gesehen, ist 9 bis 12 Monate. Holger Rune hatte sich einen Sport daraus gemacht, er wollte unbedingt innerhalb von 7 Monaten wieder zurück sein. Er hat es dann auch öffentlich bekundet oder öffentlich gemacht, wie er auf der Reha ist, hat viele Videos gemacht und so weiter. Aber er musste jetzt feststellen, nein, Hamburg kommt zu früh und auch die French Open kommen zu früh. Er wird hier noch nicht antreten können. Danach kommt die Rasensaison. Für jemanden, der gerade von einem Achillessehnenriss zurückkommt, weiß ich nicht, ob der Rasen wirklich der absolut beste Belag ist, um da wieder zurückzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch sagt, ich fange erst nach Wimbledon wieder an. Vielleicht ist das dann auch die vernünftigste Entscheidung.
Ganz sicher die vernünftigste. Ich sehe ihn schon in Eastbourne irgendwie bei feuchten Temperaturen ausrutschen und zack, hat er sich schon wieder irgendwas gerissen. Also ich glaube, das wäre wirklich nicht die klügste aller Ideen und er sollte es vielleicht auf Toronto oder vielleicht sogar auf nach die US Open absehen. Aber ist ja schon ein kleiner Ehrgeizling, also er wird vermutlich eher eine Woche zu früh als zu spät kommen. Und dann können wir zu Draper natürlich sagen, er hat sich relativ berühmte Unterstützung jetzt noch für die Rasensaison dazu geholt. Ich bin allerdings etwas überrascht, dass er das schon so früh in der Karriere macht, aber wer weiß, was dahinter steckt. Huh?
Er hat sich nämlich für die Rasenplatzsaison seinen alten Kumpel Andy Murray dazu geholt. Andy Murray wird ihn in der Rasensaison unterstützen und wir müssen jetzt auch sagen, seine Knieverletzung wird ihn bis zum French Open auf jeden Fall aussetzen lassen, ob er dann wirklich fit ist bei der Rasensaison. Und für ihn ist die Rasensaison der wichtigste Teil des Jahres, dadurch, dass Wimbledon auch mit dabei ist und er das Aushängeschild des britischen Tennis momentan ist. Er hat sich Andy Murray dazu geholt für die Rasensaison. Ich möchte das Ganze wirklich ernsthaft noch mit einem Sternchen versehen, weil wir wissen noch nicht, wie fit Jack Draper ist während der Rasensaison. Wenn er fit ist, dann haben wir viel zu erzählen über seine Zusammenarbeit mit Andy Murray.
Ich kann mir vorstellen, was wir sehen werden, ist, dass er in der zweiten French Open Woche es probieren wird auf einem dieser Rasen-Challengers, Sutton oder wo auch immer der dann in diesem Jahr sein wird. Hat Murray in der Vergangenheit auch gemacht. dann wird er gucken, wie fit er ist und sich dann wahrscheinlich überlegen, wie er exakt vorgeht. Es ist ja wirklich so gewesen, dass er ein ziemliches Seuchenjahr jetzt über die letzten 12 Monate hatte. Und es bleibt so ein bisschen das Gefühl, dass bei ihm Verletzungen länger hängen bleiben als bei anderen. Jetzt kann man ihm wünschen, dass das wirklich nur eine schlechte Karrierephase war und dass er da jetzt raus ist und die Armgeschichte wirklich geheilt ist und dass jetzt einfach ein bisschen Pech war mit dem Knie. Aber eine sichere Aussage kann man einfach bei ihm im Moment nicht machen. Mhm. Und dann ist es natürlich schon schräg, dass er sich Murray dazu holt, weil Murray, glaube ich, holt man eigentlich dazu, wenn man noch irgendwie über einen Schritt vom Wimbledon-Titel entfernt ist. Mhm. Warum jetzt, weiß ich nicht. Aber er wird es uns wahrscheinlich erzählen.
Ich glaube allerdings, diese Paarung Draper und Murray ist keine, wo man sagt hier, wir haben es jetzt einmal für die Rasenplatzsaison versucht, es wird nie wieder eine Zusammenarbeit geben, weil die beiden haben in den letzten Jahren eigentlich den Eindruck gemacht, als könnten sie gut miteinander.
Es ist halt die Frage, ob Murray mit ihm reisen will, aber denke, wir werden in Wimbledon sehr viele Informationen dazu bekommen oder in der Rasensaison.
Wir werden darüber dann auch sprechen, wenn die Rasensaison dann beginnt. Wir werden jetzt erstmal in der nächsten Woche anfangen, über die French Open zu sprechen. Am Donnerstag gibt es die Auslosung. Donnerstagabend werden wir unsere Auslosungsvorschau aufnehmen. Und dann werden wir während der French Open so täglich wie möglich einen Podcast versuchen aufzunehmen. Es ist in diesem Jahr auch wieder relativ schwierig. Ich werde in der ersten Woche ein bisschen Unterstützung dann auch bekommen von Lukas Zara. Dafür jetzt schon mal vielen Dank. Aber auch ich werde bei den French Open nicht nur mit dem Podcast beschäftigt sein, sondern ich werde auch noch für die Sportschau schreiben. Ich werde auch für NTV schreiben. Deswegen, es kann sein, dass der ein oder andere Podcast in diesem Jahr ausfällt. Das Ziel ist nach wie vor wieder so täglich wie möglich. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und auch bei Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.